Podcast.
Herzlich willkommen zum Domradio Kopfhörer. Ich bin Jan-Hendrik Stehns und freue mich, Ihnen auch heute wieder etwas Aktuelles aus dem Themenbereich Kirche und Gesellschaft präsentieren zu können. Der Wunsch nach Ideal und Perfektion ist verständlich, aber oftmals auch illusorisch. Gerade nicht ideale Bedingungen in den Blick zu nehmen, um konkrete Verbesserungen für alle zu erreichen, sei menschen- und lebensfreundlich und aus demokratischer Sicht unverzichtbar, meint Christine Abt. Sie ist Professorin für Philosophie an der Universität St. Gallen. Sie geht der Frage nach, was gemeint ist, wenn von idealen bzw. nicht idealen Bedingungen gesprochen wird, und setzt sich dabei mit idealen Theorien ebenso auseinander wie mit dem Theoretisieren des Nicht-Idealen. Ihren Vortrag »Offene Horizonte zum Gestaltungspotenzial nicht idealer Voraussetzungen« hielt Professorin Abt im Rahmen des 26. Philosophikum im September 2023 in Lech. Gute Unterhaltung.
Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung hierher. Ich freue mich, hier heute zu Ihnen sprechen zu dürfen und begrüße Sie zu meinem Vortrag auch meinerseits ganz herzlich. Wie Sie dem Titel schon entnehmen können, wird es um offene Horizonte gehen, aber auch und vor allem um nicht perfekte, nicht ideale Bedingungen. Also wenn hier steht, alles wird gut, ist es jetzt ein bisschen verschoben zu alles ist nicht gut, und zwar mit Ausrufezeichen. Mich beschäftigen in folgenden zwei Fragen besonders und ich freue mich, wenn Sie mich beim Erkunden dieser Fragen begleiten mögen. Die erste Frage ist, wie ist das Verhältnis zwischen ideal und nicht ideal zu bestimmen? Und das zweite ist, warum ist es menschen- und lebensfreundlich und aus demokratischer Sicht unverzichtbar, auch und vor allem die nicht idealen Bedingungen in den Blick zu rücken, um konkrete Verbesserungen für alle zu erreichen? Meine Ausführungen sind, wie bereits vorher, in 5 Teile gegliedert. Was ist gemeint, werde ich zuerst fragen, wenn hier von idealen bzw. nicht idealen Bedingungen gesprochen wird. Dann zweitens werde ich einen Blick werfen auf eine lange Tradition der Kritik an idealen Theorien, welche eben auf idealen Bedingungen gründen und aufbauen. Hier werde ich mich namentlich auf Solon beziehen, also ganz weit zurückgehen in der Ideengeschichte des Westens und dann springen ins 20. und 21. Jahrhundert zu Virginia Held, Carol Pateman oder auch Charles W. Mills, die alle Ende des 20. und 21. Jahrhunderts geschrieben und anfangs des 21. Jahrhunderts geschrieben haben und eben hervorgehoben haben, wie wichtig es ist, sich den nicht idealen Bedingungen nicht zu verschließen. Ich möchte dann die Forderung, das Nicht-Ideale zu theoretisieren, ins Zentrum rücken und gehe hier besonders auf Charles W. Mills weiter ein und werde dann zeigen, welche Folgen es hat, wenn man das tut. Und zwar ganz konkret an der Frage der Gewaltenteilung und am Verständnis davon. Und abschließend werde ich zusammenfassend unterstreichen, warum insbesondere im demokratischen Kontext, der mich besonders interessiert, und zugunsten einer demokratischen Kultur das Gestaltungspotenzial nicht idealer Bedingungen nicht aus dem Blick verloren werden darf. Ich beginne also mit den nicht idealen und idealen Bedingungen und zuerst mit den idealen Bedingungen. Und jetzt hebe ich noch den Bleistift auf, den Bleistift, der da runtergefallen ist. So. Also die idealen Bedingungen, was ist darunter zu verstehen? Um zu verdeutlichen, was mit idealen Bedingungen gemeint ist oder was ich hier darunter verstehe, nützt ein Blick auf Athene. Auf Athene, die Göttin der Vernunft. Lauren Dustin, die Wissenschaftstheoretikerin und Philosophin, führt es in ihrem Buch Wunderbeweise und Tatsachen treffend aus. Sie schreibt, einem alten griechischen Mythos zufolge entsteigt Athene, die Göttin der Vernunft, ausgewachsen und in voller Rüstung dem Haupte ihres Vaters Zeus. Obwohl sie kein Waisenkind ist, ihre Eltern sind Zeus, der Blitzeschleuderer und Herrscher über die Götter, und Metis, die Göttin der praktischen Weisheit, wird sie nicht aufgezogen, sie ist vollendet und autark von dem Moment an, wo sie mit einem Kriegsgeschrei in die Welt tritt. Athene also hatte keine Kindheit, keine Erziehung, keine Phasen der Entwicklung, sie wurde fix und fertig geboren. Ihre Geburt erscheint als ein ruhiger Akt des Entsteigens. Sie ist eine Göttin und also unsterblich. Werden und Vergehen sind Athene fremd. Sie bleibt aus eigenem Willen zudem der Sexualität gegenüber verschlossen. Sie war also nicht Kind, nicht Gemahlin, nicht Mutter und auch nicht erotisch Liebende. Dalton schreibt, Zitat, seit ihrer wundersamen Geburt aus dem Haupte des Zeus ist die Göttin der Vernunft vollständig, eine Erwachsene, ausgestattet mit all ihren Tributen. Die philosophische Vorstellung von Vernunft ist in weiten Teilen der Philosophiegeschichte beeinflusst von eben diesem Mythos. Ebenso ist es das Bild vom Menschen, der in dieser Art vernunftfähig dargestellt wird. Es wird so getan, als ob die Vernunft ihrerseits ohne Geschichte und Biografie wäre. Und es wird davon ausgegangen, dass Menschen Verkörperungen der Vernunft werden können oder es zu sein scheinen, so wie es der Erzählung über Athene entspricht. Menschen, die unabhängig und vollständig sind, ohne Geschichte, ohne Schmerz, Glück, Sehnsucht, Leidenschaften, Hoffnung und Erfahrungen, ohne Vorlieben und Abneigungen, diese Menschen treffen dann in philosophischen Texten Entscheidungen, von denen angenommen wird, dass sie eine hohe Rationalität und Vernünftigkeit ausweisen und vermutlich weisen diese Entscheidungen tatsächlich abstrakt besehen solche sogar aus. Solange dabei nicht vergessen geht, dass es sich um Ideale und also nicht um konkrete lebenswirkliche Situationen, Menschen und Entscheidungen handelt, ist das nicht weiter problematisch. Solange im Bewusstsein bleibt, dass zwischen Athene und, sagen wir, Mathilda ein großer Unterschied besteht, könnten wir gelassen sein. Mathilda, hier beispielhaft, ist 57, geschieden, kinderlos. Sie kümmert sich seit mehreren Jahren um einen schwerkranken Freund, hat selbst Rückenschmerzen, bezieht Beiträge der Sozialversicherung, hat Angst, selbst einmal von niemandem gepflegt zu werden im Alter. Sie wählt eine Partei rechts der Mitte, da diese ihr am ehesten Sicherheit vermittelt, obwohl sie eben diesen Parteipolitikern keine Führungsqualifikation spricht. Statt Mathilda, Sie können sich's denken, könnten wir auch von Martin sprechen oder von Liridon oder von Susan. Wir bleiben jetzt aber mal bei Mathilda. Mathilda ist keine Göttin, sie hat eine Geschichte, sie hat ein konkretes Leben an einem konkreten Ort in der Welt. Sie hat Erfahrungen, Bindungen, Möglichkeiten und Engpässe und sie macht sich Gedanken über die eigene Zukunft. Mathilda steht hier stellvertretend für eine konkrete Person. Es gibt Mathilda so nicht. Sie ist entworfen, ebenso wie Athene, aber Mathilda scheint mir doch näher an konkreten Personen als letztere. Wenn ich hier zwischen ideal und nicht idealen Bedingungen unterscheide, dann habe ich grob gesprochen folgende zwei Frauenfiguren im Blick. Die idealen Bedingungen kann man am Beispiel von Athene sich immer wieder vergegenwärtigen. Keine Geschichte, keine Biografie, keine Situiertheit, unsterblich, ewig, unabhängig, keine Bindungen, Verantwortlichkeiten und Abhängigkeiten. Sie ist immer offen für Fairness und Langfristigkeit. Sie ist immer offen für Gedankenexperimente, gute Argumente und für Erfahrungen im Gespräch. Bei Mathilda haben wir es mit nicht idealen Bedingungen zu tun. Sie hat eine Geschichte, sie hat eine Biografie, sie ist situiert, sie ist sterblich, verletzlich, hat ab und zu Angst davor. Sie ist verflochten in Bindungen, Abhängigkeiten, Verantwortlichkeiten und Gewohnheiten. Sie ist teilweise offen für Rationalität und Vernunft. Sie ist teilweise offen für Fairness und Langfristigkeit. Und sie ist teilweise offen für Gedankenexperimente, gute Argumente und Erfahrungen im Gespräch. Teilweise ist sie aber auch eifersüchtig, depressiv, narzisstisch, machthungrig, wütend, maßlos, liebend, fürsorglich, ressentimentgetrieben, widersprüchlich, müde oder ganz einfach erschöpft und überfordert. Lauren Dustin zeigt in ihrer Untersuchung, inwiefern auch Athene durchaus auch eine Geschichte hat und inwiefern die Vernunft ihrerseits historische Auftakte aufweist und Entwicklungen unterliegt. Dustin schreibt Athene mit ihren genauen Studien also eine Biografie. Ich hier jetzt mache mich im Unterschied dazu in meinem Vortrag daran, das Potenzial des Nicht-Idealen als Ausgangspunkt der Theoriebildung zu erkunden und rücke also Mathilda statt Athene ins Zentrum und frage, was dadurch passiert oder passieren kann. Das Ideal der Vernunft nach Athene wird damit nicht verabschiedet, aber drei Anfälligkeiten oder Fehlinterpretationen im Zusammenhang damit kritisiert. Durch die Gegenüberstellung von Athene und Mathilda und die Verschiebung des Augenmerks hin zu Mathilda wird zweierlei deutlich problematisiert. Erstens wird problematisiert, wenn eine Identität zwischen ideal und konkret behauptet wird. Und zweitens wird problematisiert, wenn das Ideale als allen gleichermaßen zugänglich und gleichermaßen zuträglich vorgestellt wird. Den Blick gezielt auf die nicht idealen Bedingungen zu richten, bedeutet, eine Differenz zwischen Ideal und tatsächlicher Lebenswirklichkeit zu unterstellen und darauf zu beharren. In der Gewichtung dieser Differenz, in der Vergegenwärtigung dieser Nicht-Identität, verorte ich ein spezifisches Gestaltungspotenzial, ein kritisches Vermögen. Wo das Vorgefundene als Ideales ausgegeben wird, kann es Verbesserung kaum geben. Die Vertiefung der Differenz zwischen Ideal und konkreter Lebenssituation, so möchte ich ausführen und begründen, ermöglicht erst die gemeinsame Suche nach konstruktiven Veränderungen. Die gesellschaftlichen Horizonte und demokratischen Spielräume öffnen und profilieren sich, wo klar zwischen Ideal und Nicht-Ideal differenziert wird. Und damit komme ich zum zweiten Teil. Lassen Sie mich zuerst einen großen zeitlichen Sprung jetzt historisch zurückmachen zu den allerersten Anfängen der Demokratie. Denn die Geschichte der Demokratie selbst gründet in ihren ersten Ausprägungen eben in jener bereits angesprochenen Unterscheidung zwischen konkreter Lebenswirklichkeit auf der einen Seite und dem Hinweis auf unausgeschöpfte Möglichkeiten andererseits. Es war Solon, der diese Unterscheidung hervorhob und unterstrich und damit noch vor den allerersten Demokratien, die dann erst im 5. Jahrhundert vor Christus vor unserer Zeitrechnung in Griechenland entstanden, Solon ein Denken einführte, welches überhaupt erst den Weg für das demokratische Selbstverständnis ebnete. Die Person Solon ist wichtig, denn sie ist es, die einflussreich darauf aufmerksam machte, dass es wohl eine rechte Ordnung gebe, dass aber die vorgefundene Ordnung jener nicht gleiche. Also Solon selber war noch kein Demokrat, fast 100 Jahre früher, aber mit seinen neuen Überlegungen, mit seiner Differenzierung zwischen der gegebenen Ordnung und der Möglichkeit einer besseren Ordnung hat er erst dem demokratischen Denken, dem demokratischen Selbstverständnis den Weg geebnet. Solon machte deutlich, dass es verschiedene Ordnungen geben kann, etwas, was vorher nicht verbreitet und vermutlich gar nicht denkbar gewesen war. Denn lange galt das, was war, als notwendige Ordnung, als gegebene und einzig mögliche, richtige, sogar als beste. Mit Solon änderte sich das. Zwischen vorgefundener Ordnung und möglicher Ordnung markierte Solon eine Differenz. Das, was ist, ist nicht das Beste. Es kann und soll anders werden. Die Probleme, nämlich damals der drohende Bürgerkrieg, müssen angegangen werden, und zwar von den Menschen selbst. Diese neue Sicht leitete und ebnete dem demokratischen Gedanken einer gemeinsamen Suche nach der gerechten und guten Ordnung und der Vorstellung von Mitbestimmung den Weg. Dass das, was vorgefunden wird, nicht das Bestmögliche ist, dass es besser werden kann, dass die Zustände verändert werden können, das sind Sichtweisen, die einerseits in einem Spannungsverhältnis zu Vorstellungen einer gottgegebenen, unveränderlichen Ordnung stehen und zudem andererseits auch in einem Spannungsverhältnis zu totalitären Staatsordnungen, in denen Kritik am Bestehenden als Verrat bezichtigt wird. Solange das Vorgefundene als unveränderlich, als nicht gestaltbar oder als das einzig Richtige und in jedem Fall nicht Befragbare und Bestmögliche vorgestellt wird, kommen demokratische Prozesse nicht oder nur schwierig in Gang. Auch heute, gerade jetzt, in diesem Moment wird an Orten der Welt Solons frühe Perspektive abgelehnt und es hat brutale Konsequenzen für jene, die darauf hinweisen, dass das, was ist, nicht das Bestmögliche ist. Unter verabsolutierender Perspektive muss das, was ist, auch das Beste sein. Notwendigkeit und Möglichkeit sollen dann um jeden Preis zusammenfallen. Kritik gilt in totalitären und diktatorischen Ordnungen nicht als Ansporn und Chance, sondern als Verrat. Offene Horizonte erscheinen unter vermeintlich idealen Bedingungen als Bedrohung statt als Ermöglichung. Den Finger in demokratischer Weise auf die wunden Punkte zu legen und darauf zu beharren, dass es besser gehen kann als bisher, erscheint bei Solon als eine neue Praxis, mit der soziale Möglichkeiten sichtbar wurden und erst später dann in demokratischen Kontexten wurde erkennbar und bis heute erkennbar, wie viel Anstrengung, Umsicht und Pflege es bedarf, um diese Möglichkeiten zur Verbesserung stets von Neuem offen zu halten. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, und nun springe ich zu den drei Namen, die Sie unten lesen können, in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts gibt es prominente Kritikerinnen, die sich mit solcher Art geschärftem Blick auf die in weiten Teilen der westlichen Gesellschaft vorherrschende Idee der Vertragstheorie beziehen. Virginia Held Carol Pateman und Charles W. Mills heben in den 80er und 90er Jahren hervor, dass es sich bei der Vertragstheorie um eine ideale Theorie mit fatalen Folgen handelt. Die drei DenkerInnen zeigen auf, inwiefern durch die Vertragstheorien der Blick für die soziale Wirklichkeit verstellt wird, weil so getan wird, erstens, als ob das Vertragsmodell identisch sei mit der konkreten gesellschaftlichen Wirklichkeit und zudem zweitens so getan werde, als ob das darin vorgestellte Ideal allen gleichermaßen zugänglich und gleichermaßen zuträglich sei. Die Vertragstheorien, Sie haben den Begriff sicher alle schon gehört, also diese Vorstellung, dass es einen ersten Naturzustand gibt, dann einen Vertragsakt, eine Vertragsschrift, die dann wiederum einen neuen Gesellschaftsgründet. Also diese vielen Vertragstheorien, sagen Sie, beginnen bei Hobbes, es gibt natürlich schon früher solche Überlegungen und John Rawls ist Ihnen sicher ein Begriff. Also diese Vertragstheorien, die schließen durchaus an die Idee von Solon an. Denn die Vertragstheorien gehen allesamt von einer Gestaltungsmöglichkeit und einem Gestaltungswillen der Menschen aus. Personen fragen sich in den Vertragstheorien, wie das Zusammenleben besser gestaltet werden kann. Was also ist das Problem, das Held, Pateman und Mills formulieren? Die vorgebrachten Kritikpunkte sind vielschichtig. Die drei kritisieren zuerst einmal eine fälschliche Idealisierung der Bedingungen. Die Bedingungen werden nicht nur als ideal vorgestellt, sondern sie werden idealisiert. Das in den Vertragstheorien gezeichnete idealisierte Menschenbild wird kritisiert. Der Mensch erscheine ausschließlich als ein Homo economicus, unabhängig, frei, ohne existenzielle Nöte, ohne Verantwortlichkeiten, ohne Anhaftungen. Das in den Vertragstheorien gezeichnete Verständnis von Beziehungen wird kritisiert. Die Beziehungen existieren nämlich immer schon, argumentieren Held, Pateman und Mills. Sie werden nicht einfach neu gestiftet an diesem fiktiven Tisch. Beziehungen seien häufig oder sogar meistens nicht symmetrisch. Eltern, Kinder, Liebende, die Symmetrie ist in diesen Beziehungen häufig nicht gegeben. Was also da vorgestellt wird an diesem Tisch, wo unabhängige, erwachsene Menschen vernünftig zu einem Entschluss kommen, um gemeinsam friedlich zusammenzuleben, ist eine Idealisierung auch der Vorstellung der Beziehungen. Dann wird das Vertrauen in den Vertrag als ein Instrument der Legitimation kritisiert. Verträge, so wird argumentiert, perpetuierten häufig Herrschaftsverhältnisse, statt solche zu verändern. Der Vertrag allein kann nicht irgendwie Freiheit und Gleichheit legitimieren und begründen, sondern häufig diene der Vertrag statt der Befreiung zur Verschleierung von Unterdrückung. Die idealisierte Inklusionswirkung des Vertrags wird kritisiert, denn genau besehen, so argumentieren sie, ist die Inklusion eine Exklusion. Nicht alle sind an diesem fiktiven Tisch dabei, in der Fiktion sogar nicht. Nicht alle sind mitgemeint. Manche werden gezielt ausgeklammert oder gehen einfach vergessen. Und der selektive Blick auf einzelne Verträge wird kritisiert, denn bestimmte Verträge, die eindeutig Ungleichheitsverhältnisse bekräftigen, würden einfach ausgeblendet, so belassen oder übernommen. Sie sprechen vom Ehevertrag, vom Arbeitsvertrag, die durchaus weiterhin Ungleichheitsverhältnisse stiften und häufig auch bekräftigen. Diese Kritikpunkte zielen auf eine fehlerhafte Darstellung im Sinne von, dass Athene angenommen wird statt Mathilda und dass alle anderen möglichen konkreten Personen ausgeblendet sind. Diese Idealisierung, das ist die erste Kritik. Eine weitere Kritik zielt darauf ab, dass die Vertragstheorien ihre eigene Idealität nicht offenlegen. Sie tun so, als ob sie real wären. Sie nehmen sich als Modell für die Wirklichkeit. Pateman und Mills fordern demgegenüber einen Sexual- oder einen Race-Contract, mit denen keine soziale Wirklichkeit geschaffen wird und auch nicht so getan wird, sondern Verträge, die konkrete soziale und politische Ungleichheiten sichtbar machen können. Und eine weitere und dritte Stoßrichtung der Kritik zielt auf die ideale Theorie als Ausgangspunkt der Theoriebildung. Mills hat hier vor allem die Theoriebildungen von John Locke und von John Rawls vor Augen und kritisiert, aber auch Held und Pateman, sie alle kritisieren, dass die ideale Theorie als Ausgangspunkt genommen wird und nicht als Ziel. Sie lokalisieren das Problem idealer Theorien unter dieser Perspektive nicht in den Theorien, sondern bei der Rolle, die ihnen zugesprochen wird. Die Annahme, dass die beste Möglichkeit, sich einem Ideal zu nähern, bedeutet, das Ideal selbst als Ausgangspunkt zu nehmen, lehnen sie ab. Demgegenüber schlagen sie eine Theoretisierung des Nicht-Idealen vor und fordern, die nicht-idealen Bedingungen als Ausgangspunkt zu wählen. Mills schreibt in einem Beitrag von 2005 mit dem Titel Ideal Theory as Ideology: Die ideale Theorie verlangt, dass das Ideal der bestmögliche Ausgangspunkt dafür ist, das Ideal auch zu verwirklichen. Und demgegenüber geht es vor allem dann Mills darum, dass der beste Weg zur Verwirklichung des Ideals, also der beste Weg zu einer echten Verbesserung, die Anerkennung der Bedeutung der Theoretisierung des Nicht-Idealen umfasst und eben diese Verkehrung von Ausgangspunkt und Ziel nicht passiert. Held, Pateman und Mills fordern, dass die Vertragstheorien kritisch neu beleuchtet werden und dass sie durch eine Theoretisierung des Nicht-Idealen ergänzt werden müssen. Der Ausgangspunkt, so sind sie sich alle drei einig, sollte zugunsten einer echten Verbesserung der Gleichheitsbedingungen aller Menschen nicht die ideale Theorie darstellen, sondern eine Theoretisierung des Nicht-Idealen. Und was das heißt, möchte ich Ihnen mit Mills weiter verdeutlichen. Ich komme zum dritten Teil, zur Forderung, das Nicht-Ideale zu theoretisieren. Mills beginnt seinen Vorschlag einer Theoretisierung des Nicht-Idealen zuerst mit einer weiteren Verdeutlichung seiner Kritik an idealen Theorien. Ideale Theorien, so Mills Vorwurf, gründen auf vielfachen Idealisierungen, also nochmal Blindheiten und Verfälschungen. Er nennt folgende Begriffe, die zur weiteren Verdeutlichung seiner Kritik. Ideale Theorien, so Mills Vorwurf, gründen auf vielfachen Idealisierungen. Zum Beispiel gehen sie von einem Menschenbild aus, das eben von Herrschaftsverhältnissen abstrahiert. Alle scheinen frei und gleich. So als ob dieser Anspruch, dieses Ideal, auf das Mills keineswegs verzichtet, als ob das schon realisiert wäre. Es ist aber nicht realisiert. Diese idealisierten Kapazitäten, Mills macht verschiedene Beispiele, macht das sehr anschaulich, dass sogar die Privilegierten eben gar nicht zu diesen Kapazitäten befähigt sind, die in philosophischen Texten der idealen Theorie verlangt werden. Dann dieses Schweigen über Unterdrückung, über Herrschaftsverhältnisse, über Ausschluss und Diskriminierung. Dann dieses Idealisieren von Institutionen wie Familie, Kirche, Markt, das Rechtssystem. Diese alle werden als neutral vorgestellt, dabei sind sie es nicht. Und diese Folgen dieser Neutralisierungstendenz wird nicht besprochen, wird nicht reflektiert. Dann diese Idealized Cognitive Sphere, diese spezifischen Folgen von Nachteilen, die aus Unterdrückung, aus Leid und Gewalt tatsächlich auf die kognitiven Fähigkeiten von Personen einwirken, auch die kritisiert Charles W. Mills, dass die nicht einbezogen werden. Und dann auch diese Voraussetzung, dass eben alle strict compliance, also bereit sind mitzutun, loyal sind zu diesen Theorien und sich wirklich diesem wohlwollend, bestmöglich diesem Mitmachen verpflichten. Diese längeren Ausführungen von Charles W. Mills beendet er mit einem Zitat. Ich möchte es Ihnen in Übersetzung vorlesen. Er schreibt und er spricht uns als Leserinnen und Leser an: Sehen Sie sich diese Liste an und versuchen Sie, sie mit den Augen eines Menschen zu sehen, der sich zum ersten Mal mit formaler akademischer, ethischer Theorie und politischer Philosophie beschäftigt. Vergessen Sie mit anderen Worten all die Artikel, Monographien und Einführungstexte, die Sie im Laufe der Jahre gelesen haben und die Sie vielleicht in dem Glauben sozialisiert haben, dass normative Theorie so gemacht werden sollte. Führen Sie eine Operation der Brechtschen Verfremdung, der Entfremdung an Ihrer Wahrnehmung durch. Wäre Ihre spontane Reaktion nicht die folgende? Wie in Gottes Namen kann jemand denken, dass dies die angemessene Art ist, Ethik oder politische Philosophie zu betreiben? Nach Mills ist genau diese Reaktion richtig und wünschenswert. Sie ist der Beginn der Bemühungen um einen nicht idealen Ansatz, mit dem Verbesserungen dann erst möglich werden. Eine Voraussetzung für die Theoretisierung des Nicht-Idealen ist also die Anerkennung der Fehleranfälligkeit der idealen Theorie und ein Bemühen um Nicht-Idealisierung. Vier Differenzierungen sind dabei nach Mills genau im Blick zu halten, um das Gestaltungspotenzial nicht-idealer Bedingungen freizulegen. Klar unterscheidet Mills zwischen Idealisierungsverzicht und Fatalismus. Die Unterscheidung zu vergegenwärtigen, zwischen einem Ideal nachstreben und ideale Theorie machen, vertieft er. Eine nicht ideale Theoriebildung orientiert sich durchaus an Idealen, etwa an jenen von Gleichheit und Freiheit aller, aber sie setzen dieses Ideal nicht idealisiert als realisiertes in Szene. Zweiter Punkt, Verzicht auf fehlerhafte Abstraktionen ist nicht gleichzusetzen mit dem generellen Verzicht auf philosophische Abstraktionen und allgemeine Begriffe. Das Theoretisieren des Nicht-Idealen ist selber eine theoretische Tätigkeit, ist selber ein Bemühen um eine Theoriebildung. Also es geht keineswegs darum, jede Abstraktion zu verneinen, abzulehnen. Mathilda, habe ich gesagt, ist genauso erfunden wie Athene, aber es geht um eine Reflexion dieser Abstraktionen, um eine Vergegenwärtigung dessen, was passiert, wenn Abstraktionen stattfinden. Drittens kann sich eine Theorie des Nicht-Idealen keineswegs darum nur an Empirie orientieren. Oder es wäre ein Fehlschluss, wenn man sagt, okay, dann brauchen wir gar keine Theoretisierung des Nicht-Idealen, sondern wir können einfach die Sozialwissenschaften, die Resultate der Sozialwissenschaften nehmen. Charles W. Mills kritisiert das sehr stark und sagt, genau dann vergessen wir auch wiederum die Blindheiten dafür, welche Fragen überhaupt gestellt werden, welche Frage Drittmittel kriegen, wer die Fragenden sind und was ihre eigenen Verstellungen und Situiertheiten mit in die Forschung hineinbringen. Es braucht also das kritische Vermögen, das die empirischen Resultate auch begleitet, befragt und reflektiert. Die Theoretisierung des Nicht-Idealen fragt also auch bei den Sozialwissenschaften nach deren epistemischer Ignoranz. Und zuletzt aber grundlegend, nicht-ideale Theorieansätze unterscheiden zwischen normativen und modellartigen Idealen. Mills hebt nochmals hervor, dass nicht-ideale Ansätze nicht auf Ideale als normative verzichten, dass sie aber Ideale verstanden als Modelle zurückweisen. Ideale sind normative Orientierungen, aber sie sind keine fertigen Modelle, denen die soziale Wirklichkeit gleichgemacht werden soll. Das ist genau das Problem. Diese letzte Unterscheidung ist zentral. Was heißt es genau, zwischen ideal as normative und ideal as model zu unterscheiden, wie es bei Mills heißt? Was bedeutet es, Ideale nicht aufzugeben, sondern sie klar und deutlich und begründet einzufordern und dennoch den Prozess der Überprüfung in Gang zu halten? An einem jetzt bei Mills gar nicht behandelten Beispiel möchte ich zeigen, was das genau heißt. Und zwar möchte ich das an einem wichtigen Beispiel der politischen Ideengeschichte aufzeigen, an der Frage der Gewaltenteilung. Bei dem Ideal der Gewaltenteilung, wie sie in der Demokratiegeschichte eingeführt und begründet wird, möchte ich zeigen, warum dieses Ideal mit aller Kraft weiterhin verteidigt werden soll, warum wir dabei aber auf Montesquieu zurückgehen müssen, statt auf Locke. Ich werde Montesquieu dabei als einen Theoretiker des Nicht-Idealen vorstellen und John Locke als Vertreter eines idealen Theorieverständnisses kritisieren. Damit sind wir bei den Folgen einer solchen Theoretisierung bei Montesquieu statt Locke. Locke und Montesquieu werden als Begründer der Idee der Gewaltenteilung vorgestellt und das durchaus zu Recht. Allerdings unterscheiden sich die beiden Philosophen weitreichend in ihren Konzeptionen, auch wenn das auf den ersten Blick oft übersehen wird. Mit der Unterscheidung, die Charles W. Mills einführt und erläutert, kann diese Divergenz überdeutlich gemacht werden. Wir finden bei Montesquieu Gewaltenteilung nämlich als ideal as normative und wir finden bei Locke Gewaltenteilung als ideal as a model. Wenn wir heute von Gewaltenteilung sprechen, dann zielt das allgemeine Begriffsverständnis auf die Aufteilung und Trennung der Staatsfunktionen, also die Unterscheidung zwischen Rechtssetzung auf der einen Seite und Vollzug und Rechtsprechung auf der anderen. Das Ziel allgemein gesprochen dabei ist die Beschränkung und Kontrolle staatlicher Macht. Es geht um den Schutz der Gleichheit vor dem Gesetz. Wir verstehen es als einen institutionellen Zustand und auch als ein Kennzeichen liberaler Demokratien. Und als Begründer dieser Idee werden eben gemeinhin in der Philosophiegeschichte Locke und Montesquieu gleichermaßen genannt. In der Rezeptionsgeschichte wird oft gar kein Unterschied gemacht. Gleichermaßen werden Locke und Montesquieu genannt. In neueren Texten der Forschung wird durchaus gesagt, dass Montesquieu einige Unterschiede aufweist in der Begründung der Gewaltenteilung. Aber ich möchte in diese Richtung noch weitergehen und wirklich zugespitzt sagen, dass es sich hier um ganz unterschiedliche Konzeptionen handelt und dass es für unsere Fragen heute ganz wichtig ist, dass wir Montesquieu-Begriff der Gewaltenteilung ins Zentrum rücken. Beide beharren zwar gleichermaßen und meines Erachtens mit allerbestem Grund auf staatlicher Gewaltenteilung und der Unabhängigkeit der Legislative von der Exekutive. Während bei Locke damit die Forderung der Gewaltenteilungslehre aber abgeschlossen ist, bildet dies bei Montesquieu gerade erst der Ausgangspunkt für noch viel weiter gefasste Forderungen. Und eben, wie ich schon gesagt habe, während ich Lockes Begriff für die aktuelle Debatten nicht fruchtbar erachte, sehe ich bei Montesquieu ein Verständnis von Gewaltenteilung, das es uns ermöglicht, Gewaltenteilung sowohl als institutionellen Zustand und auch als kritische, transformative Praxis zu denken. Montesquieus spezifische Ausarbeitung des Begriffs der Gewaltenteilung ist im Text vom Geist der Gesetze zu finden. Und zudem, und ich würde sogar sagen vor allem, auch in Montesquieu Briefroman Persische Briefe. Und damit komme ich jetzt zu meiner Vorliebe auch für literarische Texte, denn es ist ein Briefroman, wirklich ein literarischer Text, in dem aber die ganze Machttheorie von Montesquieu zugrunde liegt. Ich schlage vor, den Briefroman als einen eigenen kritischen Beitrag zur Vertragstheorie zu lesen, denn obwohl Montesquieu keine typische Vertragstheorie im bekannten Sinn verfasste, es wird etwa nirgends explizit auf einen Naturzustand oder einen Vertragsschluss verwiesen, so finden sich in den persischen Briefen doch durchaus klare Antworten auf die klassischen Fragen, auf welche Vertragstheorien gemeinhin antworten. Etwa jene nach dem Menschenbild oder nach den Voraussetzungen der gemeinsamen Übereinkunft oder nach den Prinzipien, an denen sich ein Gesellschaftszustand orientieren kann. In jedem Fall bleibt der Begriff der Gewaltenteilung bei Montesquieu defizitär, wenn er nicht in einen engen Zusammenhang mit seiner Machttheorie gerückt wird, und eben diese ist im Briefroman differenziert entwickelt. Im Roman wird Montesquieus tiefe Skepsis gegenüber jeder Form ungehemmter Machtentfaltung sichtbar und plausibel. Und zwar wirklich gegenüber jeder Form ungehemmter Machtentfaltung, ganz unabhängig von wem aus diese Machtentfaltung ausgeht. Auf vielfältige Weise wird literarisch vermittelt, dass ein großes Machtgefälle stets dazu verleitet, missbraucht zu werden. Dabei gibt es für Montesquieu keinen machtfreien Raum. Macht verstanden als Wechselwirkungen zwischen Menschen ist stets gegeben. Das Problem entsteht, wo sich Macht massiert und monopolisiert. Wenn das Gleichgewicht massiv außer Kraft gesetzt wird, sind Willkür und Despotismus die Folgen. Mit Ausrufezeichen wird der abstrakte Imperativ erhoben, gegen jede Machtentfaltung misstrauisch zu sein, unabhängig davon, von wem die Macht ausgehe oder wofür die Macht eingesetzt werde. Denn die Analyse der historischen Beispiele, die wiederum im Text vom Geist der Gesetze zu finden sind, und jene der eigenen Zeit lassen nur einen Schluss zu: Es gibt, und zwar ohne jede Ausnahme, keine gute Alleinherrschaft, keine rechtfertigbaren, unbeschränkten Befugnisse von niemandem über niemanden. Der machtkritische Imperativ von Montesquieu, stets auf der Hut zu sein gegen Machtmonopolisierung, mutet zunächst mal pessimistisch an. Gleichzeitig bildet er eben genau die Grundlage für die konstruktive Forderung nach Gewaltenteilung. Allerdings, und auch da setzt sich Montesquieu eben radikal von John Locke ab, auch die Gewaltenteilung hebt bei Montesquieu das Problem der nicht zu erreichenden Gerechtigkeit nicht auf. Gewaltenteilung ist bei Montesquieu keine Einrichtung, die eine ideale Situation einleitet und eindeutig festlegt, sondern sie umfasst eine allgemeine Aufforderung und Praxis, stets aufmerksam zu sein und zu bleiben gegen jede extreme Machtasymmetrie. Anders als bei Locke, bei dem die Gewaltenteilung ganz eingelöst werden kann, bleibt bei Montesquieu der Imperativ nie ganz erfüllt. Gewalten sind zu teilen. Zu viel Machtballung gereicht nicht zum Wohle möglichst aller. Dabei kann es ändern, wo oder bei wem sich die Macht ansammelt, wo ein Machtmonopol entsteht. Gewaltenteilung bei Montesquieu umfasst also zum einen und unbedingt die geforderte Trennung und Unabhängigkeit von Legislative und Exekutive und zum anderen und darüber hinaus stets auch die Forderung an alle, machtsensibel zu bleiben und Ausgleiche und Instrumente der Gewaltbalance zu erfinden, anzustreben und durchzusetzen. Ein Instrument, das zum Beispiel Montesquieu bereits anspricht, ist die Amtszeitbeschränkung. Also ein Instrument, das genau schaut, dass nach 4 Jahren, nach 8 Jahren, nach einer bestimmten Zeit ohne Ausnahme jemand zurücktreten muss, auch wenn er oder sie ausgezeichnet ist. Dass selbst institutionelle Gewaltenteilung das Problem der Gerechtigkeit nicht vollständig aufheben kann, dass die Utopie, das Paradies, nicht und nie auf Erden realisiert wird, wird bei Montesquieu immer wieder deutlich ausgeführt. Es gibt mit Montesquieu nicht nur keine absolute oder ideale Gerechtigkeit in der Welt. Jede Idee oder Vorstellung einer solchen beschreibt Montesquieu als gefährliches Phantasma. Er beharrt früh auf einer Welt aus konkreten Menschen, aus Fleisch und Blut mit Möglichkeiten und Begrenztheiten und ist durchaus wohlwollend diesen Menschen gegenüber. Montesquieu schließt darum auch nicht an Platon an, sondern an jene Sicht des sogenannten Fremden in Platons Dialog Politikos. Der Fremde entfaltet darin das Problem, das sich einer politischen Konzeption stellt, in deren Mensch der konkrete, nicht ideale Mensch steht. Sie muss der Komplexität und Vielfältigkeit menschlicher Verhältnisse Rechnung tragen. In Bezug auf die Rechtsprechung gibt der Fremde zu bedenken, Zitat, die Unähnlichkeit der Menschen und der Handlungen und dass sie niemals nicht sozusagen Ruhe hält in den menschlichen Dingen, dies gestattet nicht, dass irgendeine Kunst etwas für alle und zu aller Zeit einfach darstelle. Der Fremde folgert, unmöglich also kann sich zudem niemals einfachen das richtig verhalten, was durchaus einfach ist. Bei Platon werden die Einwände des Fremden sukzessive entkräftet, und zwar mit dem Verweis auf den idealen Herrscher. Dem idealen Herrscher wird bei Platon die Fähigkeit zugesprochen, Gerechtigkeit zu verwirklichen. Die Kunst des Herrschens ersetzt in Platons Entwurf die allgemeinen Gesetze und die Rechtsprechung. Montesquieu hingegen nimmt eben diese Einwände des Fremden auf und ernst, und er führt insbesondere in den persischen Briefen affirmativ vor, inwiefern nicht Platon, sondern dem Fremden Recht gegeben werden soll. Die Vorstellungen idealer Herrschaft werden von Montesquieu als fatale Täuschung bestimmt, welche keine echten Verbesserungen für alle bringen, sondern solche verunmöglichen. Montesquieu macht zum Ausgangspunkt seiner Ausarbeitung weder die Vernunft noch eine ideale Welt oder einen idealen Gott. Der Briefroman, diese persischen Briefe, ist daher konsequent betrachtet auch genau die richtige Form. Es gibt hier keinen autorialen Erzähler, keine neutrale wissende Instanz, sondern nur konkrete Stimmen, eben in Briefen, die immer mit Namen versehen sind, die persönliche Berichte enthalten, die angeben, wann sie geschrieben wurden, von wem, wo, an wen. Verfasser und Adressaten sind immer bekannt. Beim Lesen ist also stets klar und überdeutlich, wer aus welcher und aus einer Perspektive schreibt. Die Erkundung der politischen und kulturellen Zustände beginnt im Roman auch nicht bei der Beschreibung eines früheren oder möglichen Naturzustandes, sondern die Machtanalyse setzt mit dem Aufbruch zu einer Reise an. Die beiden reisenden Hauptfiguren kommen aus einer klar definierten Ordnung, jener des Serais, und finden durch die Konfrontation mit anderem und Neuem zu einer Reflexion über Gesellschaftsordnungen, deren Besonderheiten, Vor- und Nachteile. Die letzte übrigens, die im Roman ihre Stimme erhebt, ist eine Frau, Roxane. Die Ehefrau der Hauptfigur rechnet im allerletzten Brief mit der Ordnung, in der sie leben muss, ab. Sie kritisiert die krasse Ungleichheit zwischen sich und ihrem Mann und bezichtigt den Ehevertrag als Unterwerfungsvertrag. Roxanes Brief, so viel früher formuliert als Carol Patemans The Sexual Contract, zeigt auf, inwiefern Verträge nicht in jedem Fall Wechselseitigkeit und Gleichheit garantieren, sondern wie daraus im Gegenteil, wenn es kein Scheidungsrecht gibt, ebenso Unterdrückung und Unterwerfung resultieren können. In Montesquieu Schriften wird deutlich, was es bedeutet, nicht ideale Bedingungen als Ausgangspunkt zu nehmen und davon ausgehend Verbesserungen vorzuschlagen. Die normative Ordnung bieten, ohne ihrerseits wieder Unterdrückungsverhältnisse festzuschreiben. Montesquieu Forderung nach Gewaltenteilung zielt ohne Frage auf die Aufteilung der staatlichen Machtinstitutionen. Diese ist unverzichtbar, konzentriert sich hier doch fraglos viel Macht. Aber institutionelle Gewaltenteilung der staatlichen Funktionen ist für Montesquieu nur zwar unverzichtbar, um eine Machtbalance innerhalb der Gesellschaft anzunähern, damit ist seine Forderung aber noch längst nicht eingelöst. Mit Montesquieu geht Gewaltenteilung weit über den institutionellen Bereich hinaus. Wir können festhalten, dass bei ihm staatliche Gewaltenteilung unverzichtbar ist, aber nicht ausreichend. Gewaltenteilung gründet den gemeinsamen Willen, Gewalten zu teilen. Machtbalance ist nie vollständig möglich, aber in allen Belangen anzustreben. Gewaltenteilen umfasst also stets auch eine soziale Praxis. Diese Praxis ist angewiesen auf eine fortlaufende Machtanalyse. Wo konzentriert sich heute Macht? Bei wem? Mit welchen Folgen? Es braucht eine fortlaufende Kritik, einen gemeinsamen Erneuerungswillen, eine Transformationskraft und Prozesse der Veränderung, die die Frage ins Zentrum rücken, wie lassen sich extreme Machtunterschiede in ausgewogene verändern? Zusammenfassend lässt sich Gewaltenteilung bei Montesquieu also noch einmal so bestimmen. Montesquieu versteht Gewaltenteilung als institutionelle, als eine Frage der Institutionen, aber gleichzeitig eben auch als eine Transformationspraxis. Und sie betrifft die Sphäre der Politik, aber eben nicht nur. Sie betrifft den einzelnen Staat, aber nicht nur. Und sie setzt den Willen zur fortlaufenden kritischen Machtanalyse und Erneuerung voraus. Während für Locke die Frage der Gewaltenteilung nicht auch etwa auf die Medienlandschaft oder den Markt oder internationale Steuerfragen oder die Macht der Kirche sich beziehen lassen, weil Lockes Ideal der Gewaltenteilung modellhaft verteidigt wird, zielt Montesquieus Verständnis eines normativen Ideals direkt auch auf all diese Bereiche und Fragen. Denn es ist wichtig, wie wir zu unseren Informationen kommen, nach welchen Kriterien Informationen beurteilt werden, die allen zugänglich sind. Es ist wichtig, dass der Markt in seinen destruktiven Auswirkungen in die Machtanalyse einbeziehbar ist. Mit Montesquieu ist das richtig, auch wichtig, und es ist möglich von der Theoriebildung her, mit Locke nicht. Und wenn Sie zu Locke gibt es ja aktuell auch sehr viele kritische Texte. Ich finde die Texte von Simon Zurbuchen oder von Iris Dermann äußerst gelungen. Und damit komme ich zum letzten Teil. Zum Gestaltungspotenzial nicht idealer Bedingungen und demokratischer Spielraum. Montesquieu und Charles W. Mills fordern den Blick zu schärfen für das Unvollkommene, das Nicht-Ideale, das, was nicht gut ist. Erst davon ausgehend sehen sie echte Verbesserungen als möglich an. Sie sind keine Fatalisten, sie schreiben ja unablässig. Sie sehen Verbesserungsmöglichkeiten, Veränderungen. Sie sind voller, wie nennt sich dieses Kontext, Netzwerk. Sie sind voll von diesen Überlegungen, aber sie sagen, wir müssen den Blick auf das Nicht-Ideale richten, und sie richten es auf dieses Potenzial von Macht und von einer Macht, die sich nie ganz erschöpft auslebt. Erst davon ausgehend sehen sie echte Verbesserungen als möglich an. Beide zielen auf einen angemessenen Umgang mit der sozialen Lebenswirklichkeit und halten an Idealen fest, wie etwa Gewaltenteilung, Gleichheit vor dem Gesetz, Gleichberechtigung, Freiheit, Angemessenheit, Chancengleichheit, um nur einige zu nennen. Beide Denker vertieften in ihren Überlegungen die Differenz zwischen konkreter Lebenswirklichkeit und Idealen. Gesellschaftliche Horizonte und demokratischer Spielraum weiten sich, wo diese Differenz vergegenwärtigt bleibt. Wer so tut, könnte man sagen, als sei alles perfekt, unterliegt einer Täuschung und schwächt die demokratischen Möglichkeiten ebenso wie jene, die die Apokalypse beschwören. In beiden Fällen wird eine Auseinandersetzung über die konkreten Probleme aus dem demokratischen Raum gedrängt. In beiden Fällen wird das Gespräch ausgeschaltet, sowohl auf individueller als auch auf sozialer und politischer Ebene. Die zärtliche Verheißung der Tagung lautet: Alles wird gut. Wird also Mathilda eines Tages Athene? Ich glaube nicht. Aber das ist eben der falsche Ansatz, jedenfalls meines Erachtens, und das wollte ich Ihnen hier heute zeigen. Aus meiner Sicht könnten wir uns stattdessen fragen, was Mathilda benötigt, oder eben Martin, Aisha, Liridon, Franz, Ngesi, David oder Susan, um sich mit uns oder mit anderen darüber zu unterhalten, ob Athene als allgemeines Ideal weiterhin taugt oder nicht. Jedenfalls, sofern sie das will. Das ist dann schon unglaublich viel. Ich danke Ihnen.
Domradio Kopfhörer. Weitere Informationen finden Sie auf domradio.de.